willkommen zum Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulten. Ich bin die Gründerin der Metazeit und gemeinsam mit dem Team einer Schule bringen wir mehr Bewegung, mehr Achtsamkeit und Meditation in den Schulalltag. Wir fördern Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Gesundheitskompetenzen von SchülerInnen und Lehrpersonen. Hier im Podcast spreche ich mit Expertinnen, die sich mit unseren Themen auf ihre Art und Weise beschäftigen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Lutz. Er ist Leiter des Uplevenhauses, ganz, ganz oben im Norden und auch Meditationslehrer. Und wir werden uns heute mal ein bisschen über Stille unterhalten, die ist ja auch ein großer Teil unserer Metazeit ist. Herzlich willkommen, lieber Basti.
Hallo, liebe Tina. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben. Du hast auch einen sehr vollen Tag. Und trotzdem ist Stille für dich nicht nur ein wesentlicher Teil deiner eigenen Praxis, sondern ja inzwischen auch Teil deines beruflichen Lebens und Gestaltens geworden. Erzähl doch mal ein bisschen so von dir. Was macht ihr da im Haus Ableven? Und auch wie war dein Weg dahin?
Vielleicht fange ich mit dem Weg dahin an, weil das dann dahin führt, wo wir jetzt hier sind. Ich habe den Weg zur Meditation 2018 gefunden, aus einem ganz klaren, starken Eigenbedarf heraus, in Form eines Burnouts. Und eine der Maßnahmen, die mir sehr geholfen hat, war eben Meditation neben ganz vielen anderen Dingen. Aber das ist das, was bei mir geblieben ist. Und so durfte ich über die Jahre eine eigene Praxis, eine eigene Form der Praxis kultivieren. Die hatte vorher oder am Anfang gar nicht so viel mit Stille zu tun. Mir fiel es wie vielen Menschen, die jetzt auch zu uns kommen, am Anfang gar nicht so leicht, in die Stille zu gehen. Ich habe mir immer was Anleitendes gesucht, habe aber auch schnell gemerkt, dass ich dann das gerne weitergeben mag. Und mein Verstand hat gesagt, du musst dazu noch irgendeine Ausbildung machen, irgendwas lernen, irgendwas wissen, was auch gut war, weil so bin ich dazu gekommen, eben auch Meditationslehrer zu werden, im Sinne einer Ausbildung bei einem ganz tollen, erfahrenen Lehrer, dessen erster Satz war, glaubt mir nichts, macht eure eigenen Erfahrungen, und den trage ich so mit mir über die ganze Zeit bislang. Das hat mich immer wieder an tolle neue Erfahrungen gebracht und so auch ja in dieses Haus hier. Dieses Haus steht direkt an der Küste. Ich bin aus privaten Gründen in diese Gegend gezogen, also eher ein Zufall. Ich bin nicht bewusst deswegen hergekommen. Und so hat es sich entwickelt, dass ich zunächst erst einmal hier zu diesem Haus gekommen bin, um zu meditieren. Also jeden Morgen die offenen Türen für Menschen, die so etwas hier suchen, genutzt habe, um 6.30 Uhr für eine halbe Stunde in der Stille zu sitzen. Und habe mit diesem Haus, mit dem Upleven, was plattdeutsch für Aufleben ist, habe ich die Stille aufleben lassen und durfte so erfahren, wie viel in der Stille steckt. Also wenn man regelmäßig sich hinsetzt für eine halbe Stunde in Stille oder mehr, dann merkt man auch, wie unterschiedlich das sein kann, wie leicht das fallen kann, wie viele Herausforderungen kommen können, und wie befreiend es auch sein kann. Und genau das, beziehungsweise dafür bieten wir den Rahmen im Upleven. Das ganze Konzept ist darauf ausgelegt, so wenig wie möglich Ablenkungen zu schaffen von der Innenschau, aber trotzdem mit einem sehr klaren Rahmen, also festen Meditationszeiten, 6 am Tag, festen Essenszeiten, 3 am Tag und festen Ritualen der Stille zum Anfang des Essens und immer den gleichen Vorgang des Einläutens des Essens und so weiter, auch eine Sicherheit zu schaffen, sodass die Menschen auch möglichst entspannt auch in die Stille gehen können und sich um nichts sorgen müssen.
Ich habe das ja auch besucht, euer Haus. Ich habe das sehr genossen, gerade das Reduzierte. Für mich war das so ein bisschen eine Mischung aus Kloster und Hotel. Also man hat den ganzen Komfort und das schöne Umsorgtsein eines Hotels und trotzdem sehr reduziert, sehr clean, sodass wir uns wirklich gut auf uns selbst konzentrieren konnten, auf die Stille und trotzdem auch dieses Gemeinschaftsgefühl hatten. So dass ich für mich auch nochmal, obwohl ich ja schon seit so, so vielen Jahren meditiere, das ja auch an die Schulen weiterbringe, also auch, ne, wie du ja Lehrende bin und Lernende. Und das ist ja auch immer wieder Teil unseres Podcasts. Letztes Mal haben wir uns über die Inner Development Goals unterhalten. Auch mit Tanja Singer haben wir ja über die Vorteile von Meditation gesprochen. Und was immer wieder rauskommt, ist, ja, wir üben das. Da ist man nie fertig, da geht man immer wieder rein. Und wenn ich von Tanja Singer spreche, haben wir in dieser Podcast-Folge gelernt, es gibt nicht die Meditation, so wie es nicht den Sport gibt, sondern viele verschiedene Varianten davon und man schaut, was zu einem passt. Was ist denn aus deiner Sicht heraus das Geschenk der Stille? Du hast gesagt, du bist auch mit geführten Meditationen in deine eigene Praxis gestartet und auch dann schließlich das zu deiner Profession gemacht. Jetzt bei der Stille. Und auch natürlich noch in so einem Konzept, wo man Besucher hat für dich selbst. Und auch, was beobachtest du bei anderen Menschen? Ist das Geschenk, in die Stille zu gehen?
Ja, es ist ja, eine Vertiefung. Also die Stille bietet die Vertiefung des Weges, auf dem man sich befindet. Die Stille ist so ein immer gleichbleibender, zumindest, also der Rahmen, den sie schenkt, ist immer gleichbleibend und es bietet immer so ein, also zumindest nehme ich das so für mich wahr, für meine Praxis. Ich bin hier sehr privilegiert, weil ich quasi täglich einen Meditationsraum nutzen kann und auch teilweise Meditationen immer noch mit anleite, immer wieder den Rahmen habe zu schauen, okay, ganz gleich, ob ich jetzt gerade noch eine E-Mail abgeschickt habe und in den Meditationsraum eile oder ob ich schon 20 Minuten vorher drin bin und mich ganz in Ruhe auf diese halbe Stunde intensiv vorbereiten kann, ist diese halbe Stunde doch immer gleich. Und es bietet wie so eine Art festen Punkt, an dem man sich orientieren kann und an dem man sich wieder neu ausrichten kann. Und je öfter man praktiziert, weil es einfach, was ich auch hier merke, extrem davon lebt, praktiziert zu werden über eine lange Zeit, je länger, desto besser, im Sinne von der Verfeinerung der Wahrnehmung. Also das ist das, was ich erlebe über die Jahre, die ich jetzt hier bin und die Stille kennenlernen darf und immer weiter erforschen darf, ist, dass meine Wahrnehmung immer feiner wird. Die Wahrnehmung im Außen, aber auch die Wahrnehmung im Inneren. Wie ich, man sagt ja so schön, wie fühlst du dich heute? Wie kannst du dich fühlen? Manchmal fühlen wir uns gar nicht, manchmal fühlen wir uns sehr stark. Und in der Stille kann es sehr gut gelingen, sich sehr intensiv zu fühlen und dass diese Betrachtung immer konkreter werden zu lassen, immer klarer werden zu lassen.
Ich glaube, alle können das nachvollziehen, wie laut es in einem ist, wenn man versucht, in die Stille zu gehen. Und auch in diesen Hindernissen zeigen sich ja auch schon meines Erachtens die Geschenke. Also ich merke, wie mein Körper still werden kann, indem er eben nicht mehr so in diesen Widerstand geht, so lange zu sitzen oder das auszuhalten. Ich merke, dass die Gedanken nicht unbedingt weniger werden, aber es hat nicht mehr so was Drängendes. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ne? Aber am Anfang, als ich angefangen habe zu meditieren, war ja schon allein die Hände in den Schoß legen, ne? Nichts tun. Das hat sich ja schon wie eine halbe Revolution angefühlt, in diesem hektischen Tag sich hinzusetzen. Und dann nicht mal irgendwie die Meditation zu nutzen, um sich in irgendein Gefühl reinzubringen oder eine Visionsarbeit zu machen oder irgendwas aufzuarbeiten, sondern wirklich nur in Anführungszeichen zu sein. Was hast du so für Hindernisse wahrgenommen?
Ja, die kann ich ganz ähnlich beschreiben. Also ganz klar der laute Verstand, ne, der wehrt sich ja. Das können bestimmt auch viele, die das hier hören und sehen, nachvollziehen. Der gerade wenn man ihm mal einfach nichts zu tun gibt, dann komplett freidreht und erstmal sagt, jo, hallo, hier bin ich jetzt. Was soll das denn, eine halbe Stunde hier rumsitzen? Macht ja gar keinen Sinn. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, das kenne ich auch. Und wenn ich es jetzt nochmal auf unsere Gästinnen hier übertragen kann, dann ist es vor allen Dingen, wir bieten hin und wieder auch intensiv Schweigeretreats an, wo wir den Rahmen, den wir sowieso schon haben und das sehr frei als Angebot darbieten, nochmal einen engeren Rahmen geben im Sinne von, gebt gerne euer Handy ab, wir legen das in den Safe. Wir geben vorher einen Wegweiser, eine Handhabung mit, dass die Menschen schon informieren, dass sie jetzt dann auch 5 Tage weg sind, nicht erreichbar sind, dass Rechnungen gezahlt sind und so weiter. Und wenn die Menschen dann so wirklich dann auch als Gruppe sich nicht kennend in die Stille gehen, war es spannend, auch dann im Nachgang beim Revue passieren lassen, dass eigentlich alle geschlossen so die gleichen Schritte beschrieben haben, also die gleichen Herausforderungen an den gleichen Tagen, das gleiche Gefühl der Freiheit auch, ne, nach diesem krassen Widerstand am zweiten kompletten Tag in der Stille, am dritten Tag dann das komplette Lösen und Freisein. Und das finde ich so spannend, dass wir Menschen, so individuell wie wir sind, dann wohl doch sehr ähnliche Muster, das sind ja keine Muster, aber sehr ähnliche Mechanismen, oder vielleicht sind es auch Muster, ich weiß nicht genau, aber sehr ähnliche Mechanismen haben, die da greifen. Und das darf ich hier bei mir beobachten. Ich darf es aber auch bei ganz vielen Menschen, die zu uns kommen, beobachten. Ne? Also auch die nicht zum Schweigehüten kommen, die sagen, okay, erstmal komme ich hier rein ins Haus, ich ziehe meine Schuhe aus. Das ist so eine unserer Gebote, ist die Straßenschuhe vorne auszuziehen, Hausschuhe und Socken barfuß weiterzulaufen. Ich nutze mein Handy maximal auf meinem Zimmer und wir schaffen halt so einen Rahmen. Man kommt rein, das kannst du vielleicht als Gästin noch besser beschreiben oder als frische Gästin. Ich bin ja des Öfteren hier, aber man merkt gleich, dass was anders ist als in einem Hotel. Und so vertieft sich das Stück für Stück. Also erstmal diese Feststellung, hier ist was anders. Das merkt fast jeder, ob er oder sie das jetzt positiv oder negativ bewertet, ist einmal dahingestellt. Die allermeisten tun das positiv. Bei manchen setzt aber da schon der Verstand ein und sagt, oh, was will ich eigentlich? Das ist ja totaler Quatsch. Hatten wir auch schon ganz spannende Beispiele, die sich dann ja, Äußerlichkeiten aufhängen, ne? Wie, keine Ahnung, hier ist irgendwie Staub in der Ecke, das kann ja gar nicht sein. Und wenn man diesen Punkt dann überschritten hat, dann kommt man erstmal bei sich an, dann kommen ganz viele Gäste zu uns und bringen. Also wir hatten schon teilweise Koffer, die sehr, sehr schwer waren, weil sie irgendwie dann 10 oder 15 Bücher mitbringen, die sie schon immer mal lesen wollten. Und wir schmunzeln dann schon so ein bisschen innerlich und natürlich auch sehr wohlwollend, weil wir das immer wieder erfahren, dass Menschen diese To-Do-Listen, die sie in der Berufswelt, im Privaten haben und haben müssen, die komplett gerechtfertigt oder größtenteils gerechtfertigt sind, sehr wahrscheinlich. Dann aber auch hier mit übertragen, weil das einfach die Art und Weise ist, wie sie funktionieren, wie der Verstand das Ganze treibt. Und dann laden wir immer dazu ein, einfach auch weniger zu machen. Und ja, nach so 2 Übernachtungen, also dann so am zweiten vollen Tag, die Menschen bei uns sind, setzt eine andere Entspannung ein. Nach 5 Tagen beschreiben viele, dass dann mal so eine richtige Langeweile kommt. Auch sehr spannend, was wir uns sehr selten eingestehen und zulassen können, immer weniger. Auch das kann ich bei mir selbst beobachten, ne? Und es ist schön, es hier immer wieder so gespiegelt zu bekommen. Es ist ein großes Geschenk, das tagtäglich da in den Austausch gehen zu können, mit den Menschen. Und nach der Langeweile und in der Stille steckt zudem, vielleicht zu der Frage davor, noch auch ein ganz großer, tiefer Frieden. Ja, und mal ist der schneller da und mal ist der langsamer da. Und da gibt es einfach auch kein Einmaleins dafür oder so. Das ist nur zu beobachten, dass eben die Schritte relativ ähnlich sind bei den Menschen.
Ja, ich kann als Gästin sagen, dass ich das auch sehr, sehr faszinierend fand. Einerseits, wie reagiert mein Nervensystem darauf, ja, was unter Full Speed sozusagen angereist kommt und wie du das beschreibst, ne, mit vollen Koffern, wortwörtlich reist man an, vollem Gepäck und fängt dann an, so ein bisschen Gewohnheiten zu hinterfragen in viele Richtungen. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, dass die Stille tatsächlich sich auf das ganze System auswirkt. Also was sehen meine Augen und wie kommen meine Augen auch mal zur Ruhe? Was spürt mein Körper und mein Nervensystem und wie kommt das zur Ruhe? Was nehme ich tagtäglich von außen über meine Ohren auf und wie reduziert sich das, ne? Also bei euch ist viel Wind und ab und zu mal ein Nebelhorn, aber ansonsten Stille. Und auch die Gespräche am Tisch, das fand ich besonders spannend. Und das ist zum Beispiel was, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das hört sich schon interessant an, aber wie soll ich das denn in meinem Alltag üben? Allein zu sagen, ich beginne meine Mahlzeit, bei euch macht man das mit 15 Minuten Stille, zu Hause können das vielleicht auch 5 Minuten sein, dass man sagt, okay, so die ersten 5 Minuten am Tisch kann man auch super mit Kindern üben. Konzentrieren wir uns mal wirklich auf das, was wir essen, wie schmeckt das, wie fühle ich mich gerade, wie bin ich an diesen Tisch gekommen. Und das Faszinierende für mich war dann, was ist es wert, diese Stille zu brechen? Was ist das Erste, was ich dann wieder sage? Und dann an so einem Ort wie bei euch mit Fremden am Tisch zu sitzen, da erfährt man viel über die Menschen, aber natürlich auch sehr über sich selbst. Und das in der Familie zu machen, wo, also wenn ich von mir spreche, der Abendbrottisch meistens die einzige Gelegenheit ist, wo wirklich dann mal alle in Ruhe zusammenkommen. Und ich hatte das in einem anderen Podcast, haben wir das auch schon mal besprochen. Dann, weil das jetzt diese Chance ist, ein Haufen Zeug auch auf dem Tisch kommuniziert wird, ne? Da spreche ich gar nicht, ob haben wir Telefone am Tisch oder nicht. Das hat ja auch jede Familie ihre eigenen Regeln. Bei uns gibt es das nicht. Aber was ist es wert, die Stille zu brechen? Und wenn man da einmal bei euch diese Erfahrung gemacht hat, die wirklich so eine ganzheitliche Erfahrung ist, ja, was ist es wert, mein Nervensystem wieder hochzupushen? Was ist es wert, diesen Kreislauf in meinem Kopf wieder anzuschieben? Was möchte ich anderen sagen? Was möchte ich anderen mitteilen? Und welche Informationen erlaube ich, in mich hineinzukommen? Und da finde ich, müssen wir heutzutage so, so achtsam sein. Von allen Ecken und Enden gibt es Materialien, Wissen, Angebote. Jeder will dir irgendwas verkaufen. Und vieles davon ist nicht mal mehr faktengeprüft, ja. Und da die Stille auch als Anker im Tag zu nutzen, habe ich bei euch nochmal richtig schön üben dürfen und auch mitgenommen. Und das wäre jetzt auch die Überleitung zu meiner Frage an dich. Ihr meditiert mit den Menschen 6-mal täglich 30 Minuten. Wenn ich jetzt an unsere Lehrerinnen denke und die Familien, die wir begleiten, dann werden die alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, 30 Minuten, das ist schon utopisch. 6-mal täglich 30 Minuten, da brauche ich ja gar nicht mehr aufstehen. Was wären denn aus deiner Sicht so erste kleine Schritte, die man machen könnte, um für sich auch mal erste Erfahrungen mit Stille zu machen oder sich wieder neu in die Stille zu verlieben?
Ja, das ist eine gute Frage und eine, die auch hier tatsächlich häufig gestellt wird, sowohl wenn ich jetzt ein Seminar anbiete, als auch bei den Gästen und Gästinnen, die so zu uns kommen. Und ich sage meist darauf, und davon bin ich nach wie vor überzeugt, dass es Sinn macht, sich selbst ein eigenes Ritual zu schaffen, eine Verbindlichkeit und das Ziel möglichst klein zu halten, möglichst gering zu halten. Das heißt, ich sage mir zum Beispiel jeden Morgen, und das ist auch wieder bei jedem Unterschied, ich habe auch eine kleine Tochter, ich weiß, wie es ist, wenn fremdgesteuert sozusagen der Morgen anders anfängt. Vielleicht ist es dann auch der Abend bei jedem unterschiedlich oder der Mittag, wenn man eine Mittagspause hat. Aber an einem Punkt am Tag plane ich mir fest ein, mich eine Minute in Stille hinzusetzen. Und diese eine Minute, also bewusst niedrig gewählt, weil man eben schnell dazu neigt zu sagen, wenn man 15 Minuten macht, na, 15 Minuten, oh, das schaffe ich heute aber nicht, 7 Minuten, es gibt ja auch Apps wie 7Mind und so weiter, das passt vielleicht noch, aber na, heute kann ich es mal schieben, aber eine Minute hat man eigentlich immer und es geht eigentlich nur darum, einmal diesen Mechanismus reinzubekommen, zu sagen, okay, ich breche jetzt aus dem immer fortlaufenden, was ich gerade sowieso mache und sage, eine Minute setze ich mich in Stille hin. In der Regel sitzt man sowieso länger da und kann dann eben diese Stille weiter ausdehnen lassen. Ich glaube, das ist gut und wichtig. Und dann hilft es natürlich, wenn man für sich zu Hause einen festen Ort hat, an dem man immer wieder zurückkehrt. Ich habe hier auch die Erfahrung gemacht mit dem Meditationsraum, aber auch bei mir zu Hause entwickelt sich immer sehr schnell ein fester Ort, an dem ich meditiere, so dass ich mein ganzes System dann schon weiß, okay, ich gehe an diesen Ort, dann bereiten wir uns innerlich unbewusst schon darauf vor, dass wir jetzt in die Stille gehen.
Was ist das für ein Ort bei dir zu Hause? Also habt ihr so viele Zimmer oder wie hast du das gelöst?
Nee, wir haben drei Zimmer und wir haben ein Gästearbeitszimmer, Und da ist ein bodentiefes Fenster. Und egal, wo ich bislang gewohnt habe, habe ich zum Glück immer irgendwie ein bodentiefes Fenster gehabt. Das war für mich immer wichtig, dass wenn ich sitze, eben nicht vor was Dunklem sitze. Ich mag gerne irgendwie raus. Also ich habe die Augen geschlossen, aber dann, wenn die Augen wieder aufgehen, eben rausschauen und von der Energie her das einfach so zu haben. Und so ist es entweder, wenn das Wohnzimmer noch ruhig ist, ist es das Wohnzimmer mit einem tiefen Fenster oder eben dieser Gastraum mit einem tiefen Fenster.
Also ich nehme mit, wir sollten schauen, wie wir das gut ritualisieren können, wie wir das gut und leicht in jedem Tag verankern können. Bei Metazeit sagen wir immer dreimal täglich 5 Minuten bis 8 Minuten. Ja. Und ich würde auch wirklich jedem empfehlen, auch in diese körperliche Stille zu gehen. Es gibt ja auch Formen der Gehmeditation oder wie jetzt Angebote des Qigong, sich wirklich still hinzusetzen, dass wirklich alles einmal zur Ruhe kommt. Die Augen, die Sinne, der Körper ist nochmal eine ganz, ganz andere Qualität. Wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, nee, also das ist wirklich nichts für mich, was würdest du denen raten? Also gibt es Menschen, wo man sagt, ja, für diese Menschen ist es wirklich nichts?
Ja, also klar, traumatisierte Menschen, Menschen, die aktiv oder vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie traumatisiert sind. Und es gibt das in Extremfällen bei uns schon auch. Da sind wir auch aus dem Team, die mit den Menschen zusammenarbeiten, auch alle geschult. Da gibt es auch Ersthelfer-Schulungen für mentale Gesundheit. So dass wir das und aus unserer Erfahrung heraus können wir einschätzen, was braucht die Person gerade? Ist es gerade hilfreich für sie oder nicht? Also da gerne mit der allerersten Achtsamkeit anfangen und schauen, wie groß sind die Widerstände der Stille oder die bei mir kommen, wenn ich auf die Stille, wenn ich an die Stille denke, zerfließe ich dann, komme ich dann in eine Schleife rein. Wenn da schon alles schreit, nee, auf gar keinen Fall, dann würde ich mir jemanden suchen. Das kann auch jemand Befreundetes sein. Das muss nicht unbedingt ein Meditationslehrer, Lehrerin sein. Um sich einfach auszutauschen, das kann schon sehr viel lösen und eine Einschätzung von außen zu bekommen. Das würde ich zum einen raten, wenn sowas nicht vorliegt und man weiß, okay, ich bin soweit da stabil und mir kann in diese Richtung nichts passieren, aber ich habe zu viele Gedanken im Kopf, ich bin einfach unruhig, bin ich persönlich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, immer ein Fan von einer vorangestellten körperlichen Aktivität, bevor ich in die Stille gehe. Und das praktiziert ja auch die Metazeit so. Es gibt ganz viel Bewegung. Ich habe es über Osho-Meditationen und andere Gehmeditationen kennengelernt, dass es hilft, wie die Amerikaner sagen, to break a sweat, also einmal so richtig aktiv zu werden. Und aus einem ganz einfachen Grund, unabhängig von allem Spirituellen, was dahinter stecken kann, wenn ich mich schüttel und die Kundalini-Energie erwecken möchte oder so, aber einfach nur ganz pragmatisch für den Verstand der Zuhörenden, wenn ich mich stark bewege, bevor ich in die Stille gehe, habe ich viel mehr zu beobachten in der Stille. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich ein Kribbeln in den Fingern wahrnehmen. Vielleicht läuft mir irgendwo der Schweiß runter. Mein Herz pocht richtig stark, das kann ich spüren. Mein Atem ist ein bisschen stärker als normalerweise. Das heißt, in der Stille beobachten wir einfach nur, was gerade ist. Wenn das, was gerade ist, ganz ruhig und leise ist, dann gibt es ganz viel Raum für alle Gedanken und alles, was da so gerade nicht so wichtig ist in dem Moment, sehr wichtig zu werden. Aber wenn ich einen starken Puls habe, diese körperlichen Sensationen ganz stark wahrnehmen kann, dann fällt es mir in der Regel leichter, auch im Moment und in der Stille zu sein. Also das wäre so ein kleiner Rat.
Ergänzend würde ich noch sagen, dass auch wenn wir das regelmäßig praktizieren, wir dann im Tag noch viel, viel stärker merken, wenn wir in eine Überanspannung kommen, wo man normalerweise vielleicht sagen würde, oh, ich mache mir mal einen Kaffee oder ich gehe mal eine rauchen, ja, also wo man so einen Impuls hat von Flucht, wie kann ich mich aus dieser Überanspannung rausziehen, haben wir über stille Meditation ein gesundes Angebot, wieder zu dir zurückzufinden, in deinen Körper zu finden. Und auch in den gegenwärtigen Moment zu finden. Warum will ich hier fliehen? Was überanspannt mich hier? Ne? Ich hatte gestern eine Fortbildung wieder mit Lehrkräften, wo wir auch geschaut haben, wo spürst du das denn? Ja, die Überanspannung. Wo spürst du deine Wut? Wo spürst du deinen Stress? Und das ist, wie du auch beschreibst, bei vielen ist der Bauch, der Nacken, der untere Rücken, der Kopf. Aber das spüren wir natürlich nur, wenn wir da einen Zugang haben und uns nicht immer wieder betäuben. Und auch hier ist in unserer Gesellschaft das Angebot ja unendlich, wie wir uns betäuben können davon. Und die Praxis uns auch hilft, mehr und mehr bei uns und im Hier und Jetzt zu sein. Da habe ich mal so einen schönen Spruch gehört: Wenn du auf eine schöne Vergangenheit, auf ein schönes Leben zurückblicken willst, dann sorge im Jetzt dafür, dass du schöne Momente schaffst, auf die du dann zurückschauen kannst. Ich wüsste gerne von dir auch, wie ist es denn mit Kindern? Du hast gesagt, du hast selber eine Tochter, du bist Meditationslehrer. Gibt es ein Alter, wo du sagen würdest, du brauchst du gar nicht erst anfangen, das macht vor 14, 15 keinen Sinn? Oder wie siehst du die stille Praxis im Kontext von Kindsein und jungen Erwachsenen aufwachsen? Der jungen Generation.
Ja, ich glaube, dass die Stille für ganz viele Kinder auch eine große Rolle spielt. Zum einen machen einige Kinder oder praktizieren einige Kinder das ganz intuitiv. Also mein Neffe, das ist mir mal aufgefallen, ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt. Da waren wir rodeln, irgendwie total aktiv. Und irgendwann hat er sich dann einfach, da war er so 8, würde ich sagen, einfach so an die Seite irgendwo abseits gesetzt, wo nicht so viel los war, mit dem Rücken zu allem und hat das so reflektiert. Da habe ich meine Schwester gefragt, ob alles okay sei, weil mich das auch erstmal irritiert hat natürlich. Oder das heißt, das war so, mein Verstand hat das irritiert. Und dann meinte sie, nee, das macht Henry immer so, weil der hat so einen Weg für sich, das zu prozessieren sozusagen, was jetzt gerade war, wenn es gerade ganz viel war. Also ich glaube, dass Kinder diese Veranlagung an sich schon haben, die einen stärker, die anderen vielleicht weniger stark. Und ich durfte hier auch in der Gemeinde mit den Jugendfreizeitstätten Kindermeditation oder Meditation für Kinder anbieten. Und das war ein bunter Blumenstrauß der Altersgruppen, würde ich mal sagen. Also von der ersten Klasse bis zur 10., würde ich sagen, verschiedene Gruppen. Dann aber auch so geteilt, dass es eben Grundschulkinder waren und dann auch ältere. Und gerade in diesen sehr aktiven Lebensphasen, glaube ich, ist es nochmal wichtiger. Es war dann auch oftmals direkt nach der Schule, also nach viel Sitzen in der allergrößten Regel. Das heißt, mir kam da eine sehr aktive Meute meist entgegen. Das heißt, ich habe auch da das angewendet, dass ich gesagt habe, okay, wir machen erstmal irgendwas total Aktives und sei es Fangen spielen, der Boden ist Lava, ganz egal, das muss ja doch gar keine spirituelle Praxis sein. Und dann hat es sehr gut funktioniert, die Kinder über Fantasiereisen in die Stille zu bringen. Also sie erstmal mit an einen Ort zu nehmen, um etwas zu beschreiben, sie ihr Interesse aufzuwecken daran und dann in die Stille gehen zu lassen. Und dann war das auch für mich beobachtend, auf mich selbst beobachtend, eine ja, spannende Praxis, auch das so zu akzeptieren, wie es ist, weil wenn du dann 13-, 14-Jährige vor dir hast und du sagst, spüre mal in dein Gesäß oder dein Po, dann kannst du dir vorstellen, dass da niemand in Stille sitzt, sondern die alle lachen, sich schämen, was auch immer für Emotionen da hochkommen, aber das ist auch total schön. Also ganz wertvoll für Kinder. Da einfach nur zu sagen, klar, also denen jetzt zu sagen, setze ich mal eine halbe Stunde in Stille hin, das schaffen wir ja auch nicht. Also warum sollten wir das dann von den Kindern erwarten? Aber man kann das, glaube ich, schon sehr, sehr gut mit einbauen. Und wie du es gesagt hast, so mit Kindern beim Essen auch als eine Art Spiel zu sagen, jetzt sind wir alle mal ganz leise. Ich kenne es von meiner Tochter, die ist im Waldorf-Kindergarten, da ist dann immer, wenn es Aufräumzeit ist, dann wird was gesungen und dann soll es ganz leise sein. Und das klappt eben über dieses Lied dann. Also ich glaube, da darf auch ja, jede Familie, jede Lehrerin, jeder Lehrer einen eigenen Weg auch ein Stück weit finden. Das Wichtigste, glaube ich, bei all diesem Spirituellen ist, dass es authentisch ist. Also dass die Person, die es anleitet, das auch fühlen kann, weil wir begeben uns ja auf eine Gefühlsebene. Und wenn ich versuche, was auf Gefühlsebene zu vermitteln, dann merkt die andere Person dann, ob es ehrlich ist oder nicht.
Zusätzlich würde ich gerne noch sagen, authentisch, liebevoll und auch frei, ergebnisoffen. Also wie du anfangs gesagt hast, ne, fühle selbst. Wir können sagen, schau mal hier, Und dann dürfen wir aber meines Erachtens auch nicht sagen, und dann siehst du das, das und das, ja, sondern es könnte sein, aber schau mal selbst, fühl mal selbst. Und was die Kinder dann sehen und wahrnehmen, das beschreiben zumindest unsere LehrerInnen immer als, ach, das war wieder so ein wunderschöner Moment und es war so magisch und was sie dann gesagt haben, es war so berührend und so, weil wenn wir quasi diesen Raum aufmachen und diesen Raum halten für die Kids, machen Sie Ihre Erfahrung. Ich glaube, das Wichtigste für die Kids in so einem Moment ist, einerseits zu wissen, das ist hier ein Abenteuer, das ist eine Forschungsreise, wir gehen auf eine Expedition und du bist sicher. Ne, das mag sich für dich anders anfühlen als für mich. Ich passe auf, dass das ein guter Raum für uns ist. Ne? Also gerade Kinder haben ja oft auch ein Problem mit Augen zumachen. Dann lass sie auf, aber dann schau, dass du das Sichtfeld so einschränkst, ne? Dass du jetzt nicht ständig wieder abgelenkt bist von, oh, der hat sich bewegt und da war eine Fliege am Fenster und da hat es geschneit und so. Ja, also das sind ja oft so auch visuelle Reize, die die Kinder sehr schnell wieder in eine Anspannung bringen. Und zu sagen, ich halte diesen Raum für die Stille oder für diese Erfahrung. Und ich bin genauso neugierig wie du, was es mit dir macht. Und das finde ich auch immer sehr, sehr kostbar. Apropos machen, Basti, am Ende unseres Podcasts haben wir immer eine kleine Praxis und gerne vom Gast oder Gästin angeleitet. Ich nehme an, wir machen was mit Stille.
Würde sich anbieten, ja.
Ja, dann würde ich mal den Ball in dein Spielfeld rollen und übergebe dir mal die letzten Minuten unseres Gesprächs für eine kleine Praxis.
Ja, sehr gerne, danke. Ja, für alle, die alle zuhören, eine der grundlegenden Techniken, um bei sich anzukommen, ist in den Körper zu spüren. So mag ich alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, vielleicht auch das Sichtfeld, wie eben gerade schon besprochen, ein bisschen einzugrenzen, vielleicht die Augen ganz leicht zu schließen oder wenn du gerade zuhörst und dich damit wohlfühlst, auch gerne die Augen zu schließen. Ich schließe immer gerne die Augen, weil es mir dann leichter fällt, ins Spüren zu kommen. Also schließ gerne deine Augen und finde einen Sitz, in dem du in den nächsten wenigen Minuten in Ruhe verweilen kannst. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, setz dich auf die vordere Kante, so dass du nicht anlehnst, richte nicht auf. Und immer mal ein paar tiefe, bewusste Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lass es gerne einige Atemzüge sein, so viele, wie es sich gerade für dich richtig anfühlt. Du kannst dann abschließend noch einen tiefen Atemzug nehmen, der so tief reicht, dass du beim Einatmen deine Schultern mit anhebst, nach hinten rollst und beim Ausatmen absinken lässt. So kannst du nun einmal spüren und fühlen, wie du jetzt gerade hier sitzt. Deine Verbindung zum Boden und zur Erde wahrnehmen. Sitzt du auf einem harten Stuhl, auf einem weichen Kissen? Oder stehst du vielleicht? Und so kannst du für die nächsten Minuten einfach nur beobachten, wie dein Atem fließt. Wie er durch die Nase einströmt, den Körper mit Luft füllt, durch die Nase wieder ausströmt, den Körper verlässt. Nimm dann gerne erneut wieder einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Lass langsam etwas Bewegung in deine Finger kommen. Und richte deinen Blick ganz langsam von innen wieder nach außen.
Dankeschön. Das zeigt, dass man manchmal so ein bisschen Einstimmung braucht, ne? Du hast es beschrieben, manchmal ist es Bewegung, manchmal ist es erstmal nochmal richtig ins Feuer reinzugehen und dann sich eine Brücke bauen in die Stille. Manchmal ist es aber auch der Atem, der uns wieder die Brücke in uns selbst sein kann oder auch jemand, der uns dahin führt, ja? Also ich glaube, die Wege in die Stille sind vielfältig und das Geschenk ist groß. Das sagen wir zwei euch jetzt und ihr macht diese Erfahrung gerne für euch. Es ist eine Einladung, das zu erforschen und diese Geschenke selber wahrzunehmen. Vielleicht auch das Zittern darin zu spüren. Ja, das finde ich halt auch immer so schön, dass wir das eigentlich aus dem Sport kennen, aber in Meditation dann immer schnell in so eine Resignation gehen und sagen, ja, ich kann das nicht. Aber beim Sport, wenn da die Oberschenkel zittern, die Arme zittern, dann ist es eher immer der Aufruf zu sagen, streng dich mir an. Du schaffst es. Und bei Meditation geben wir dann so schnell auf, also auch hier zu wissen, ah, hier ist gerade der Trainingseffekt, hier zittert es, hier passiert gerade was, wow, ich bleibe dran, ich spüre was, ja. Überhaupt sich wieder zu spüren. Also ich habe gerade auch wieder so gedacht, zum einen in der Ruhe liegt die Kraft. Es gibt dieses Bild von dem Holzfäller, der sich wundert, dass er immer weniger Bäume fällen kann und dann gefragt wird, aber hast du dir auch die Zeit genommen, deine Axt zwischendurch mal zu schärfen? Und er meinte, dafür hat er natürlich keine Zeit. Und das erlebe ich auch in Berufswelt so oft, dass wir uns ja an uns selbst erschöpfen, ohne uns Zeit zu nehmen, die ne, metaphorische Axt zu schärfen. Und da kann Stille eben eine Möglichkeit sein, eine von so vielen. Und das mal für sich herauszufinden, wäre das was für mich, ist ja eigentlich das Geschenk, bei all diesen verschiedenen Methoden, die wir ausprobieren können. Und es ist gratis, es geht überall. Es geht auch ohne bodentiefes Fenster. Ja, also es kann auch eine Parkbank sein, auf die man sich setzt und mal innehält. Mache ich zum Beispiel auch ganz oft. Ich stecke mir dann meine Kopfhörer rein, sodass jeder denkt, ich höre Musik. Das fällt überhaupt nicht auf. Und trotzdem kann ich für einen Moment mal bei mir sein. Das geht auch super gut in der U-Bahn, im Bus, wenn man weiß, ich fahre sowieso jetzt 15, 20 Minuten. Mal für eine Minute, 2 Minuten die Augen zu schließen und mal in mich zu spüren. Da wundert sich eigentlich kaum jemand. Als wenn man jetzt sagen würde, ich mache jetzt Kniebeuge im Bus. Das sieht schon wieder ein bisschen merkwürdig aus. Lieber Basti, hast du noch was zu ergänzen? Haben wir was vergessen zu erwähnen, was so kostbar, so wertvoll und wissenswert ist über die Stille?
Nur die Einladung, sie einfach auszuprobieren. Ich glaube, das ist schon ganz schön gesagt. Stille ist so universell und individuell, dass sie jede für sich ausprobieren darf und sich vielleicht auch selbst den Druck zu nehmen und zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Wenn ich mich jetzt in Stille hinsetze und ich denke 30 Minuten lang nur die wildesten Gedanken, dann ist es auch okay. Dann war das jetzt notwendig. Das ist auch noch was, was ich aus meiner Erfahrung vielleicht mitteilen darf, weil ich auch einen sehr starken Ehrgeiz hatte. Ich muss jetzt jede Meditation noch so super gut durchführen und ich mache das Meditieren und dann kommen wir ganz schnell wieder aus dem Sein raus, obwohl wir eigentlich was machen, obwohl wir eigentlich sein wollen, machen wir dann schon wieder was, weil wir uns an zu vielen Techniken, ja, aufhalten, und das unbedingt schaffen wollen. Das ist alles immer da und wir dürfen ja in der Stille erkunden, wie gut unser Zugang dazu ist, vielleicht. Das ist so ganz gut beschrieben.
Vielleicht auch wahrnehmen, dass es verschiedene Phasen gibt, ne? Es gibt so eine Abwehrphase, eine Erschöpfungsphase, Frustrationsphase, Explorationsphase, Freudephase, also all das. Und das über die Jahre alle immer wieder. Also ich glaube, wir beide kennen das, dass man das Gefühl hat, so, oh, jetzt sitze ich hier schon wieder und es ist schon wieder so laut im Kopf. Ja, großartig. Und ich finde auch immer diesen Gedanken so schön, dass seit Tausenden von Jahren die Menschen auf der Suche sind nach einem Zugang zu sich selbst, auf einen Zugang zu dem Sinn des Lebens, zu ihrer Aufgabe. Und in allen Traditionen und Kulturen finden wir eben auch Aspekte der Stille. Und die Antwort, das könnte Teil der Antwort sein, geh mal in Stille. Ja, wir kennen das aus dem Gebet, wir kennen das aus Gesang. Die Momente dazwischen, diese kleinen Momente dazwischen, sind auch schon Stille. Und da kann man ja anfangen und die nach und nach ausdehnen und dann schauen, ist das was für mich? Ich danke dir sehr. Für alle, die sich mehr informieren wollen über das Uplevenhaus, wir verlinken das. Ihr findet Informationen dazu in der Beschreibung. Und alles Gute.
Ja, danke dir, liebe Tina. Und ja, ich hoffe und glaube zu wissen, dass wir uns schon bald wiedersehen.
Ja, wir auf
Das
jeden
würde mich sehr
Fall
freuen,
und
ja.
vielleicht auch die ein oder andere Hörerin.
Ja, das würde mich auch sehr freuen.